Ein herzliches Willkommen an diesem Morgen. Wir können mal 2 Minuten später anfangen, weil wir haben ja 1 Stunde Vorsprung. Willkommen am, ja, könnte man so sagen, am längsten Tag des Jahres. Manch einer wünscht sich vielleicht manchmal, dass der Tag mehr hat als 24 Stunden, weil man vielleicht so viele Dinge zu tun hat, zu erledigen hat, dass man das in der Zeit gar nicht schafft. Heute wäre die Gelegenheit dazu gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten von euch haben wahrscheinlich die Stunde so wie ich verschlafen. Aber schön, dass wir zum Gottesdienst diese Stunde trotzdem haben dürfen an diesem Morgen. Und es heißt in einem Zitat, wo der Dichter unbekannt ist: Du kannst in einer Stunde mit Gott mehr erreichen als in einem ganzen Leben ohne ihn. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen in dieser Stunde, in dieser einen Stunde, hier sein können und diesen Gottesdienst haben können und dürfen gespannt sein, was wir auch in dieser Stunde oder was Gott in dieser Stunde uns sagen oder wie er uns erreichen möchte. Und die Lebenszeit ist nur dann genutzt, wenn du die Zeit hattest und den Gedanken hattest, Jesus Christus kennenzulernen und ihn als Retter und Erlöser anzunehmen. Deswegen lade ich uns ein, dass wir zusammen das Lied 380 singen, wo es heißt: Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Lied 380.
Herr Jesus, wir danken dir für dieses Miteinander heute Morgen. Wir sind durch dein Blut erkauft. Wir sind durch den Glauben an dich gerettet. Und dein Wort sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Und darüber freuen wir uns immer wieder, auch wenn wir uns daran erinnern dürfen und auch durch dein Wort daran erinnert werden. Wir danken dir, dass du gekommen bist damals und warst dem Vater gehorsam, dieses Erlösungswerk auszuführen. Und wir dürfen immer wieder zurückblicken auf ein vollkommenes, ewig gültiges Erlösungswerk. Und wir dürfen wissen, dass du wiederkommst. Das ist so eine lebendige, wunderbare Hoffnung, die wir haben inmitten dieser Zeit und Welt, in der wir leben. Du hast es zugesagt in deinem Wort und du wirst es tun. Schenk es uns, dass wir uns darauf freuen, dass wir Sehnsucht nach dem Himmel bekommen. Immer mehr, auch wenn es uns gut geht hier auf der Erde. Wir wollen dir dankbar sein für diese Hoffnung, die wir haben. Und wir wollen dir dankbar sein, dass wir in Frieden auch heute zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Segne unseren Bruder, den du gebrauchst, der dein Wort redet. Und segne dein Evangelium, die frohe Botschaft, weltweit. Schenk, dass noch Menschen gerettet werden für die Ewigkeit, weil wir nicht die Zeit und die Stunde wissen, wenn du wiederkommst. Herr Jesus, wir preisen dich und durch dich den Vater. Amen.
Amen. Bei der Begrüßung, da kam mir der Gedanke, dass man ja an so einem Sonntag wie heute auch ein Lied singen könnte mit einer kleinen Änderung. Am längsten Tag hienieden, wenn Mühe und Arbeit fern, versammeln wir in Frieden uns um das Wort des Herrn. Fast so steht es in unserem Liederbuch und aus dem Grund sind wir ja hier. Eine Schwester ist auch mit unter uns, die in dieser Woche ihren 85. Geburtstag gefeiert hat. Das ist unsere liebe Schwester Johanna Popp. Es waren schon Geschwister zum Besuch bei ihr und ich möchte dir einen Vers aus dem Wort vorlesen, das zu hören wir ja hier sind, aus dem Evangelium des Matthäus, den letzten Vers, und da sind die Jünger Jesu zusammen und bekommen noch letzte Order. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach unter anderem, und wir lesen uns den letzten Vers: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und dann sagt er: Amen. Das möchten wir dir zum Geburtstag sagen, dass unser Herr bei uns ist, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Unsere Schwester hat sich ein schönes Lied gewünscht, das ist auch schon wie zum Thema passend, die Nummer 216.
Wenn ein Wirbelsturm weht, dann geht so manches zu Bruch, aber in der Mitte von dem Sturm ist das Auge und dort ist absolute Windstille. Wir wollen als Jugend ein Lied singen, das Lied 670. Dort geht es darum, dass Gott für uns dieses Auge im alltäglichen Sturm sein möchte. Und ich möchte noch zwei Verse aus Psalm 61 lesen, Psalm 61 ab Vers 4. Da sagt David, denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor meinem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel.
Danke für das Lied. Du bist das Auge im Sturm. Wir wissen, wie so ein Wind aufgebaut ist. Durch Satellitenbilder Und tatsächlich ist es mittendrin, als wäre gar nichts rund um mich los. Danke für dieses Lied, das können wir heute sehr gut gebrauchen. Und wisst ihr noch, was wir als Geburtstagslied gesungen haben? Da hieß es in der dritten Strophe, du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du gebietest ihm und kommst nie zu spät. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch aus der Bibel einen passenden Text dazu zu lesen. Der steht im Markus-Evangelium im Kapitel 4. Ich möchte uns aus Gottes Wort im Markus Kapitel 4 ab Vers 35 lesen. Da heißt es, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf und befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Soweit aus Gottes Wort. Der See, um den es hier geht, das ist das Meer von Tiberias oder See Genezareth. Das ist uns allen bekannt. Ich habe mal nachgeschaut, der hat eine Länge, Maximalausdehnung von 21 Kilometern, maximale Breite 12 Kilometer, seine Fläche 170 Quadratkilometer, seine größten Tiefen sind 42 oder 48 Meter. Das sind aber die Angaben von Kriegsende. Ich habe von Touristen mir sagen lassen, dass die Wasserfläche zurückgegangen ist. Es könnte also alles etwas kleiner ausfallen. Aber wir sind ja hier in der Zeit des Neuen Testamentes. Und da mögen diese Angaben genauso zutreffen, wie ich sie zitiert hatte. War das, was wir hier gelesen haben, eine typische Angstreaktion unter Nichtschwimmern? Es war ja damals nicht so üblich, dass alle schwimmen konnten. Und ein bisschen Wasser im Boot, das hatten wir doch eigentlich alle schon mal. Da sind wir hoffentlich ruhig geblieben. Und auf einer überschaubaren Wasserfläche mit einem kleinen Wasserfahrzeug unterwegs, das geht ja. Warum da in Angst geraten? Und dann habe ich mir auch noch die Frage gestellt, wir sind ja heute andere Zeiten, wir leben in anderen Zeiten, wir rechnen mit anderen Maßstäben, auch von der Gesetzgebung her, war das Boot möglicherweise überladen. Die Wasserlinie, die nicht überschritten werden darf, und die Personenzahl, die zulässige, die sind uns ja nicht bekannt. Immerhin waren aber Fachleute mit im Boot. richtige Bootsfachleute. Wir sollen aber bei diesen Zeilen sehr wohl nicht über Tiefgang und Fassungsvermögen von Fischerbooten nachdenken. Bei diesem Text, da geht es um einen ganz anderen Tiefgang und um ein ganz anderes Fassungsvermögen. Hier geht es mit einem Wort gesagt um Nachfolge. Und hier geht es um Nachfolger. Und es geht um das Unterwegssein im Glauben. Und wir wollen uns im Folgenden zu drei Gesichtspunkten Gedanken machen. Zum einen, wie wird ein Mensch Nachfolger Jesu? Und zum zweiten wollen wir Nöte in der Nachfolge bedenken. Und in einem dritten Punkt über die unscheinbare Anwesenheit Gottes nachdenken. Zum ersten Punkt, die Verse 35 und 36. Wie wird man Nachfolger? Eigentlich ganz einfach. Man braucht nur zu Jesus Christus ins Boot zu steigen. Das wäre mit einem Satz alles. Die Bibel berichtet uns hier noch weiter. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Jesus Christus war schon im Boot, denn er hatte, so dürfen wir es dem Bericht des Evangeliums entnehmen, an diesem Tag vom Boot aus gesprochen zu vielen Leuten. Und damit er einen sicheren Platz hatte, es wird, soviel ich gelesen habe, auch berichtet, dass er im Boot gesessen hat. Und dann hat er Gleichnisse erzählt, damit die Leute ihn verstehen. Und am Ende so eines Tages der Lehre und der Unterweisung, da ist man geschafft. Und die Ausleger verschiedener Bibeln vermuten, dass unser Herr Jesus etwas Ruhe haben wollte und aus dem Grund an das andere Ufer fahren wollte. Seine Jünger, die machen dann das, was sich ordnungshalber gehört, die entlassen in aller Ruhe und in allem Frieden das Volk und sie nahmen ihn so, wie er war, im Boot mit. Darüber wollen wir jetzt nicht weiter sinnieren, so wie er war, vielleicht sauer oder müde. Das gibt es auch bei unserem Herrn. Er war ja Mensch zu dieser Zeit. Das ist nun eine Sache, mit Jesus Christus im gleichen Boot sitzen. Die Kunde von ihm, die war in der ganzen Gegend dort schon bekannt geworden. Die Bevölkerung wusste Bescheid. Umsonst waren ja nicht so viele Leute gekommen als Zuhörer, dass zum Reden am Ufer gar kein richtiger Platz mehr war. Die Bibel berichtet uns im Vorfeld unseres Textes von zahlreichen Heilungen. Ein unglaublich wichtiges Merkmal der damaligen Zeit, wo die medizinische Betreuung im Prinzip in kleinen Kinderschuhen steckte. 12 Jünger hatte er sich bestellt, die ausgesendet werden sollten, zu predigen und zu heilen und Menschen frei zu machen von Bindungen. Nachfolger werden, Nachfolger sind Angefragte und die haben auf die Frage Ja gesagt. Und von da an waren sie in der Dienstgemeinschaft mit ihrem Herrn. Ja sagen auf eine Anfrage Jesu, das ist es immer noch. Will ein Mensch nicht sein Kind werden oder auch heute sein Nachfolger? Der Mensch braucht nur Ja zu sagen. Nachfolger, die haben einige Eigenschaften, die wir auch aus diesem Text entnehmen können. Die stiegen, wie wir hier gelesen haben, vor allen Augen ins Boot. Die stiegen öffentlich ins Boot zu Jesus. Alle konnten das sehen, da war nichts verborgen. Nun sind in unseren Tagen nach der Wende, 23 Jahre nach der Wende und mein Alter noch dazu, die Zeiten weniger geworden, wo man spontan tagsüber nach seinem Glauben gefragt wird. Das war früher öfters der Fall. Das war mit Herzklopfen verbunden. Manchmal war man froh, wenn das keiner wusste. Aber es gab immer Gelegenheiten durch Lehrer, durch gelegentlich hänselnde Schüler, durch Spielkameraden, auch durch Soldaten bei der Nationalen Volksarmee, durch Vorgesetzte wurde man gehänselt wegen dieses Bekenntnisses. Aber heute ist das weniger geworden, zumindest was mich betrifft. Da ergab es sich aber vor einiger Zeit, dass wir zu einem Gartenfest eingeladen waren. Und wir kannten dort fast niemand, die Gastgeber. Und es ergab sich dann in einer Pause ein Gespräch. Und da wurden wir doch gefragt, meine Frau und ich, sind Sie auch katholisch? Und da haben wir gesagt, nein, wir sind evangelisch. Aha. Da war das schon geklärt. Und dann dachte ich, jetzt könntest du doch mal ein Zeugnis geben und setzt hier noch einen drauf. Und da habe ich gesagt, wir sind nicht nur evangelisch, wir sind auch noch Freikirchler. Oh, das kam nicht so gut an. Das haben wir alle dort bemerkt und wir haben dann diese Befragung nicht weiter fortgesetzt. Aus wer weiß was für Gründen. Eine ganz kleine Möglichkeit, dachte ich, zum Zeugnis geben. Und die Welt reagiert immer noch anders, als man dachte. Wir haben demnächst hier in der Gemeinde eine Taufe. Ein öffentliches Bekenntnis zur Nachfolge. Ein Bekenntnis zum Glauben. Das ist gewissermaßen ein ins Boot steigen und das vor vielen Leuten. Nachfolger haben noch eine Eigenschaft. Sie gehen dahin mit, wohin ihr Herr geht. Und der Herr wollte ans andere Ufer. Wir wollen zum zweiten Punkt kommen und über Nöte in der Nachfolge nachdenken. Wir haben das nun in zwei Liedern zu Beginn schon zum Ausdruck gebracht, dass es da Sturmwind geben kann. Die Fahrt, auch für die Jünger in unserem Bibeltext, verläuft anders als gedacht. Und die Fahrt dauert länger als gedacht. Wer kennt das von uns nicht? Dabei hatte doch alles so gut angefangen. Besser konnte man doch gar nicht von einem Ufer wegkommen. Was die Dauer betrifft, Nachfolger Jesu, auch wir zählen uns dazu, sind seit 2000 Jahren unterwegs. Unterwegs an ein anderes Ufer. Und nahezu alle Varianten von Lebensbiografien fahren in diesem Boot mit. Allerdings, das will ich gleich zu Beginn des Nachdenkens über Nöte sagen, der Anfänger und der Vollender des Glaubens fährt aber eben auch mit. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Seine Nachfolger wissen, dass sie hier keine bleibende Stadt haben. Sie sind unterwegs in die zukünftige Stadt. Sie haben auch immer noch die alte gleichlautende Botschaft zu verkündigen, nämlich das Wort vom Kreuz. Ein anderes hat er seinen Jüngern und Nachfolgern nicht aufgetragen. Und zwar sagt dieses Wort, dass Schulden bezahlt wurden von einem, der gar keine Schulden hatte. Und dass dies zu Gottes gutem Plan mit den Menschen gehört und dass dies aber leider nur wenige Menschen interessiert. Nöte in der Nachfolge. Wir können sie nicht alle aufzählen. Das sind Erwartungen auch in unserem Leben, die sich nicht erfüllen. Da gibt es die Unzufriedenheit mit Lebensumständen, auch bei uns. Und ich sage das jetzt einmal, weil ein großer Teil Zuhörer hier im Raum ist, die sich noch an die DDR-Staatsbürgerschaft erinnern konnten. Wie zufrieden man damit war, an keine Grenze näher als 5 Kilometer ran zu dürfen. Da waren schon Schlagbäume und man war doch wie eingesperrt. Unzufriedenheit in der Nachfolge. Auch Christen in der DDR und nicht wenige wollten weg. Und wenn wir bei Nöten in der Nachfolge sind, da wollen wir auch an unsere Kinder denken, an die Schule und ihre Umstände. Die Eltern, die Schulkinder haben, wissen darum. Und das geht dann weiter mit der Berufswahl. Dann geht das weiter mit der Arbeitsstelle. Und wenn man eine Arbeitsstelle hat, dann kann es Unzufriedenheit mit Gehalt oder Lohn geben. Ich hatte Kunden, die saßen mir gegenüber, denen habe ich den Strom wegnehmen lassen, weil die nicht bezahlt haben. Die taten mir aber dann leid. Einer zumindest, den habe ich jetzt in Gedanken, der hatte seit 3 Monaten keinen Lohn bekommen. Das haben wir aber nicht gewusst und er hat uns das auch nicht gesagt. Da hätten wir ihm anders helfen können. Unzufriedenheit mit Lebensumständen. Und wenn es die Arbeitsstelle nicht ist, vielleicht ist es die eigene Familie, mit der man sich manches anders vorgestellt hätte. Da ist die ganze Bandbreite des täglichen Lebens und das Reflektieren. Ich bin doch eigentlich mit Jesus Christus unterwegs. Ich sitze doch mit in diesem Boot. Und dann das und das und das, was mir nicht gefällt. Das hätte ich mir doch mit meinem Herrn anders vorgestellt. Und dann gibt es falsche Hoffnungen. Liegt der Fehler gar bei mir? Liegt er in meinem Denken? Hatte ich mir Nachfolge leichter vorgestellt? Die Mitreisenden in der Christenheit, wir sind ja nicht die Einzigen, die in diesem Boot sind. Die Mitreisenden, so habe ich sie jetzt mal genannt, es ist zum Staunen, wer da im Boot mit unterwegs ist. Ich lese gern eine Zeitung und da stehen Interviews drin mit Prominenten, mit gläubigen Prominenten und es ist eine christliche Zeitung. Und irgendwann im Interview wird ihnen fast immer die Frage gestellt, wer ist Jesus für Sie? Ich möchte euch nur eine Antwort mal vorlesen von vielen möglichen. Da sagt eine interviewte Frau, Jesus Christus ist der Sohn Gottes für Sie, der ein unglaubliches Leiden auf sich genommen hat, um den Menschen zu zeigen, wie Leben geht. Das ist ihr Zeugnis. Und dann erfährt man aber auch in den vorangehenden Fragen im Text, dass sie in dritter Ehe verheiratet ist. Aber sie ist offensichtlich auch im Boot und mit Jesus unterwegs. Und dann gibt es noch eine Rubrik, die habe ich doch gedacht, die müssen wir bei Nöten im Glaubensleben, Nöte in der Nachfolge auch mit nennen. Das ist das liebe Gemeindeleben. Da sind auch unerfüllte Erwartungen und falsche Hoffnungen im Gemeindeleben. Das hat sich manch einer anders vorgestellt. Das Miteinander klarkommen zwischen jungen und alten Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern vielleicht, zwischen Mitarbeitern und Mitgliedern gibt es in Gemeinden Streit. Und dann sind da noch die unterschiedlichen Erkenntnisse. Und dann gibt es da arme und reiche Gemeinden. Und viele stellen fest, die Fahrt verläuft anders als gedacht. Nachfolger wissen dennoch, dass ihr Herr mit im Boot ist. Und trotzdem gibt es Bedrängnis und ein Teil der Nachfolger erfährt auch in unseren Tagen Bedrängnis durch Verfolgung und ein anderer Teil der Nachfolger erfährt Bedrängnis durch Verführung. Wozu wir zählen, brauche ich euch nicht zu erklären. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist eine Gemeinschaft, die sich nicht am Zeitgeist orientiert. Der Zeitgeist, der auf Sicherheit und Macht ausgerichtet ist, sondern die Gemeinschaft der Nachfolger konzentriert sich auf das Reich Gottes, auf die Botschaft über das Reich Gottes und die Botschaft vom Kreuz. Und dort gelten der Glaube an das Erlösungswerk etwas, die Hoffnung auf Hilfe von außen, nicht auf unsere eigene Hilfe. Und die Liebe unter Nachfolgern und Nächsten. Nachfolger Jesu brauchen einen alltagstauglichen Glauben, der mit Nöten in der Nachfolge zurechtkommt, auch mit erschütternden Dingen. Der sich am Wort Gottes ausrichtet und das Ziel nicht aus den Augen verliert, mit Jesus Christus am anderen Ufer anzukommen. Nachfolger kennen auch die Frage in Notlagen, warum tut Gott nichts dagegen? Und warum lässt er das zu? Wir wollen zu einem dritten Punkt kommen, zum letzten Punkt, die unscheinbare Anwesenheit Gottes. Er ist ja mit im Boot, nur es geht trotzdem erst einmal in die Wellen und man wird nass. Die unscheinbare Anwesenheit Gottes wird von Menschen oft mit einer Nicht-Existenz Gottes verwechselt. Der Heilige Geist ist als Stellvertreter Jesu anwesend. Diese Zusage gilt noch immer. Nachfolger Jesu sind im Boot nie allein unterwegs. Sie sind auch nicht unter sich. Sie sind nicht verlassen, sind nicht ohne Hilfe und nicht ohne Beistand. Die Geschichte der Christenheit ist eine Geschichte der unsichtbaren Anwesenheit Gottes, trotz Not, trotz Krankheit, trotz Krieg. Ich denke einmal nicht nur 50, 70, sondern auch 500 oder 1000 Jahre zurück. Es gab ihn immer, den Krieg. Gott ist anwesend, trotz Vertreibung und Verfolgung, auch in Epidemien, Mittelalter zum Beispiel. Er ist auch anwesend bei geringer Lebenserwartung unserer Vorfahren, bei Hunger und Durst und auch in den Religionskriegen. Zu keiner Zeit waren die Nachfolger allein im Boot oder auf sich gestellt. Ich habe dazu ein sehr anschauliches Beispiel gelesen, das möchte ich euch kurz vortragen. Das heißt, der unsichtbare Vater. Ein Indianerstamm in Amerika hatte ein besonderes Training für einen jungen Krieger. Also der wird als Jugendlicher in die Reihe der Jungkrieger aufgenommen wollte, da musste echt durch einen Härtetest gehen. Und zwar ging das so, an seinem 13. Geburtstag wurde er mit verbundenen Augen in einen dichten Wald gebracht, um dort eine Nacht allein zu verbringen. Bis dahin hatte er nie die Sicherheit seines Stammes verlassen. Es war eine schreckliche Nacht. Jedes Heulen eines Tieres und jedes Knacken eines Zweiges ließen ihn ängstlich aufhorchen. Nach einer scheinbaren Ewigkeit wurde es endlich hell. Der Junge sah Bäume, Pflanzen und den ausgetretenen Pfad, den er gekommen war. Dann bemerkte er aber, dass ein paar Meter von ihm entfernt ein Mann mit Pfeil und Bogen stand. Es war sein Vater. Er war die ganze Nacht bei ihm gewesen. Auch die Gegenwart unseres himmlischen Vaters nehmen wir manchmal nicht wahr. Aber die Gewissheit gilt, Gott wacht über uns in den Dunkelheiten des Lebens. In unserer Zeit könnten wir wohl eine lange Liste von Gelegenheiten aufzählen, in denen Gott scheinbar abwesend war. Und die Menschen schließen daraus oder ziehen daraus den Schluss, wir müssen selbst etwas tun, wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir entscheiden nur nach der Vernunft. Und dann steht in Gottes Wort, aber was der Vernunft der Menschen oft entgegensteht, du sollst dies tun und das andere lassen. Wir kennen das. Zum Beispiel mit den einfachen 10 Geboten. Und wir wissen in unseren Tagen von vielen Dingen, die gegen die Richtlinien und Ratschläge Gottes verstoßen. Die Selbstverwirklichung und die Suche nach einem neuen Sinn haben uns auf einen Abweg geraten lassen. Ein Aha-Erlebnis, was passiert, wenn in großer Not der Herr angerufen wird, das erleben die Jünger hier im Boot. Sie hatten sich das sicher auch besser vorgestellt und nicht damit gerechnet, dass sie bei einer kleinen Überfahrt über einen überschaubaren See, bei dem man das gegenüberliegende Ufer noch sieht, dass man da in Lebensgefahr geraten könnte. Und sie rufen in ihrer Not den Herrn an, und der kann helfen und der hilft auch. Das hat er bei den Jüngern getan und das tut er auch bei uns. Aber er fragt an: Wie habt ihr denn keinen Glauben? Da fragen sie sich dann: Wer ist dieser, dass auch Wind und See ihm gehorsam sind? Hier stellt sich die Frage nach dem Glauben. Der Glaube geht über körperliches Leben, über Fleisch und Blut hinaus. Wer an mich glaubt, sagt Jesus Christus in den letzten Versen dieses Evangeliums des Markus, wer an mich glaubt und getauft wird, der wird auch gerettet werden. Der Glaube der Jünger wird als zu klein bezeichnet. Mit der Stillung des Sturmes wird sichtbar, dass Jesus eine Macht besaß, die im Alten Testament nur Gott hatte. Im Psalm 89 wird uns das in den Versen 9 und 10 beschrieben. Dort wird Gott, ich lese die doch derzeit noch kurz, Psalm 89, Vers 9 und 10, O Herr Gott der Herrscharen, wer ist mächtig wie du? Und deine Treue ist um dich her. Du beherrschst das ungestüme Meer, wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Eine Macht, die im Alten Testament nur Gott, dem Vater, zugeschrieben wurde. Und hier erleben die Jünger, dass diese Macht über Naturgewalten auch ihr Herr hat. Markus berichtet in seinem Evangelium Jesu Wunder als Zeichen seiner Macht. Und zwar berichtet er sie über ganz verschiedene feindliche Kräfte. Die erste haben wir nur gelesen. Das war die Naturgewalten, ein Sturm auf dem See. Die zweite Macht, die der Markus berichtet, das sind Besessenheit, wo sie am anderen Ufer ankommen, begegnet ihnen diese feindliche Kraft. Als nächstes kommen noch unheilbare Krankheiten und Macht über den Tod. Er weckt als viertes Beispiel nach der Überfahrt die Tochter des Jairus auf, um seine Macht zu demonstrieren. Mit diesem Herrn sind Nachfolger unterwegs. Ich möchte dazu noch ein abschließendes Bibelwort lesen aus dem Johannesevangelium. Kapitel 10, wer das mitlesen möchte, von Vers 24 ab. Das war ja auch ein Jünger. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Und Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Und dann heißt es weiter: Meine Schafe, Vers 27, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Mit diesem Vers möchte ich schließen und uns weiter Mut machen, in der Nachfolge mit diesem Herrn, der Gewalt hat über alles und größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, mit diesem Herrn unterwegs zu sein ans andere Ufer.
Herr Jesus, wir möchten dir danken für dein Wort heute, für diese Begebenheit, wo du mit deinen Jüngern im Schiff warst und sie bekamen Angst vor dem Sturm und den Wellen. Und du hast geschlafen. Herr, wie oft ist es so in unserem Leben, dass wir meinen, du schläfst, wenn wir Probleme haben. Und in diesem Bericht lesen wir, dass du dem Sturm und den Wellen geboten hast und es ward eine große Stille. Herr, lass uns das merken. Wenn du auch in unserem Leben den Wind und den Wellen gebietest und es wird wieder Stille. Wir wollen dir dankbar sein, wenn du nach Wogen und Wellen wieder Stille schenkst, auch in unserem Glaubensleben. Wir wollen dir danken, Herr, für dein Wort. Lass diese Gedanken mit uns in unser Leben hineingehen und immer vor Augen haben, dass du mit im Boot bist und dass du nach den Problemen auch wieder Stille schenkst. Herr Jesus, wir preisen dich. Wir danken dir für dein Wort. Amen.
Amen.
Unser Bruder Karl-Heinz Pohle hat heute seinen 70. Geburtstag. Karl-Heinz, darf ich dich mal hierher bitten auf den Stuhl? Ich möchte ja gerne die Augen sehen, sonst sitzt du so in der Ecke. Lieber Karl-Heinz, 70 Jahre, das ist schon ein Meilenstein in einem Menschenleben. Und es ist ein guter Grund, zurückzusehen. Und viele Jahre hast du uns gedient als Organist. Du hast diese kleine Orgel gespielt und auch den Vorgänger noch als Nachfolger von Walter Steiner. Viele, viele Jahre. Treuen Dienst an einem Instrument. für die Gemeinde, für den Herrn. Und du warst auch viele Jahre Chorleiter. Auch das haben wir nicht vergessen. Und es war sehr gut, einen Chorleiter zu haben. Und du bist auch Schreiber des Gemeindebriefes. Jeden Monat werden wir daran erinnert. Ein Leben im Dienst für den Herrn. Ein Werkzeug in seiner Gemeinde. Das ist so viel Grund zum Danken. Wenn auch manchmal Stürme kommen ins Leben und plötzlich ein Bein weg ist. Ach, das gibt's. Aber der Herr gibt auch wieder Stille nach dem Sturm. Und so einen Herrn haben wir. Mit dem sind wir unterwegs. Ich möchte dir ein paar Verse vorlesen aus dem Psalm 40, Vers 5. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Güte und deine Treue werden beständig mich behüten. Das wünschen wir dir als Geschwister, dass der Herr dich behütet, dass der Herr deine Hände über dich hält und dass auch nach Problemen wieder Stille kommt. Und dass du das verspürst, dass der Herr dich trägt von Tag zu Tag. Je älter, je mehr, desto näher kommen wir ihm, je älter wir werden. Das ist ein wunderbares Vorrecht, weil wir wissen, dass er unser Ziel ist. Auch wenn unser Weg manchmal Wellen und Wogen hat. Wir wünschen dir den Segen Gottes, seine Hilfe, sein Nahsein, immer wieder, Karl-Heinz. Und lass dich auch ab und zu noch mal gebrauchen, wenn niemand da ist, für das Harmonium. Das wünschen wir dir auch und wir freuen uns drüber. Gottes Segen für dich und seine Hilfe weiterhin. Das wollen wir unseren Herrn bitten und wir wollen nochmal aufstehen, bitte. Herr Jesus, lieber Herr, wir danken dir, dass du uns Meilensteine in unserem Leben gibst, wo wir zurückschauen können. 70 Jahre, sagt dein Wort, währt das Leben der Menschen. Und das hat der Karl-Heinz erreicht. Du hast es ihm geschenkt. Du hast es gemacht, dass er heute hier mit unter uns ist. Wir möchten ihn dir weiter anbefehlen und Zugabe geben zu diesen 70 Jahren in deiner Nähe und dass er das verspürt, dass du ihn trägst. Das wollen wir dich bitten. Und auch seine ganze Familie und auch uns alle. Vater im Himmel, wir preisen dich und auch dich, Herr Jesus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Herzlichen Dank für die Segenswünsche. Und an dieser Stelle möchte ich überhaupt mal sagen, nicht nur an alle, die an den Geburtstag jetzt gedacht haben, sondern also ich wünsche mal heute die vielen lieben Worte und auch Gebete, weil ich ganz bestimmt die da für mich auf den Herrn emporgestiegen sind, möchte ich euch ganz herzlich danken. Das hat mir gut getan, hat mir auch Mut gemacht und auch ganz neue Freude wieder ins Herz gebracht. Dankeschön dafür. Und wenn ich mir ein Lied wünschen darf, dann die 665 Bibelschöne Stunden hat mir Gott sehr herzlich geschenkt.
Vielleicht darf ich ganz spontan zu den Bereichen, in denen Karl-Heinz gedient hat, noch einen hinzufügen. Das war nämlich eine ganz doch lange Zeit, da warst du Jugendleiter. Das war die Zeit, als ich Jugendlicher war. Und auch von hier aus herzlichen Dank für deinen Dienst an dieser Stelle. Ich kann sagen, es hat uns geprägt. Wir haben viel von dir gelernt und ich erinnere mich gern an die Zeit, auch an die Jugendstunden damals, an das Ganze, an die Zeit damals eben. Natürlich freue ich mich jetzt über so eine Brücke. Ich wollte nämlich noch was sagen zu einem Jugendtreffen, das in der kommenden Woche stattfindet. Also es ist nicht für die ganz jungen Leute, für die, die mindestens 40 sind. Es ist für die, die eben damals dabei waren. Wir wollen uns in Bad Lausick treffen. Ich möchte einfach noch einmal sagen, es beginnt um 10 Uhr. Man kann ab 9 Uhr schon kommen, es wird einen Stehkaffee geben. Es gibt einige Themen, die wir bedenken. Einmal geht es um die Brüdergemeinden. Woher kommen sie? Wo geht die Reise hin? Andreas Ebert wird das tun. Und dann haben wir einen Gast eingeladen, den Eduard Berstzahn aus Siebenbürgen. Er hat einiges zu erzählen aus seinem Leben. Zeugnishaft auch. Er hat schwere Zeiten durch. Und er wird uns davon berichten. 17 Uhr wird das Treffen zu Ende gehen. Wer dann noch nicht genug hat, der darf bis 18 Uhr noch Abendessen und ein bisschen schwatzen. Dann gibt es noch ein Konzert, Lütz und Daniel Schäufler. Genau, es steht draußen an der Tafel inzwischen. Ihr könnt mich auch fragen. Wer noch sich spontan entscheidet, ist herzlich eingeladen.
Ich habe auch noch was ganz Kurzes. Alle, die beim Weihnachtsanspiel mitspielen möchten, wir treffen uns dann im Anschluss mal oben im Jugendraum. Und auch wer sich vielleicht noch nicht eingeschrieben hat und spontan sagt, ja, ich würde auch gerne noch mitmachen, nachher, nach dem Gottesdienst im Jugendraum oben.
Für diese Woche wäre jetzt nur noch anzusagen, es liegt eine ganze Menge Laub unten, deswegen merken wir, dass Herbst ist, von Temperaturen ist ja eher noch Sommer, aber das Laub muss weg. Wer die Woche über Zeit hat, darf gern herkommen und das Laub hier mit zusammenhaken. Es wäre schön, wenn ihr euch da vorher beim Walter oder bei der Conchita meldet. Am Samstag aber dürft ihr ohne Anmeldung kommen und wer Zeit hat, da in einem Einsatz mithelfen, das Laub mit wegzumachen. Welche Zeit wäre das? Ab 9 Uhr, Samstagvormittag. Ansonsten wäre noch zu sagen, dass ihr eingeladen seid, am Mittwoch zur Gebetsstunde 19 Uhr, zur Bibelstunde, um weiterzulesen im Propheten Jeremia. Am Donnerstag ist keine Jugendstunde. Ich nehme an, das ist auch kein Laubhaken wahrscheinlich. Da ist Feiertag. Keine Jugendstunde, die Jugend fährt. Nur mal für die Eltern. Wir fahren auf die Wartburg. Und ansonsten dürfen wir uns wiedersehen am Sonntag zum Mahl des Herrn und zum Gottesdienst. Zum Abschluss noch ein Spruch. Der steht ja auf so Aufklebern drauf. Wer dann einen haben möchte, darf gern vorbeikommen und sich einen holen. Nicht erst, wenn alle Stricke reißen, ist Gott für uns da, um uns zu helfen. Und das dürfen wir uns sagen für diese Woche. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.